Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe und ihr dürft schon mal in euren Bibeln den ersten Petrusbrief suchen. Genau, wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass wir ein paar Predigten über die Psalmen halten. Das waren insgesamt 5 und jetzt werden wir mit dem ersten Petrusbrief eben einsteigen. Die nächsten beiden Sonntage oder die nächsten beiden Gottesdienste, Karfreitag und Ostersonntag, werden jetzt nicht fortgesetzt im ersten Petrusbrief, aber wird uns die nächsten Wochen und Monate sicherlich begleiten. Wie der Name vom ersten Petrusbrief schon sagt, wurde er von dem Apostel Petrus verfasst, hat ihn allerdings nicht eigenhändig geschrieben, sondern das hat nach Kapitel 5, Vers 12 im ersten Petrusbrief der Silvanus für ihn übernommen. Also Petrus hat gesagt, was er schreiben möchte, und der Silvanus hat es aufgeschrieben. Und wahrscheinlich wurde dieser Brief um das Jahr 61 nach Christus von Rom aus geschrieben. Zwar steht in Kapitel 5, Vers 13 etwas von Babylon, aber das scheint nach Ansicht vieler Bibelausleger sozusagen ein Synonym für Rom zu sein, so wie man es teilweise auch in der Offenbarung findet, dass da von Babylon die Rede ist, aber eigentlich Rom gemeint ist. Wie dem auch sei, wir haben es auf jeden Fall hier mit einem Brief zu tun, der ja, durch den Gott damals und auch heute sprechen möchte, damals zu den damaligen Empfängern und heute auch zu uns hier in Traunreuth. Der Brief behandelt das Thema die Gemeinde als Fremdkörper in dieser Welt und er geht auf die Hoffnung und Berufung der Christen ein, aber auch auf das richtige Verhalten in der Welt und auch das richtige Verhalten der Christen untereinander. Das sind so die Themen, die uns da beschäftigen werden, also nach wie vor top aktuell. Obwohl zwischen der Abfassungszeit und heute doch fast 2 Jahrtausende liegen, hat dieser Brief uns immer noch viel zu sagen, einfach deshalb, weil es das Wort des lebendigen Gottes ist. Ich möchte gerne mit uns den Text lesen, er steht in 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 12. Ich, Petrus, ein Apostel Jesu, entbiete meinen Gruß den Fremdlingen, die in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien in der Zerstreuung leben und nach der Vorersehung Gottes des Vaters dazu auserwählt sind, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Christi zu gelangen. Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die bereitsteht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Darüber jubelt ihr, mögt ihr jetzt auch eine kurze Zeit, wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtung in Trübsal versetzt sein. Dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren und wertvoller erfunden werden als Gold, das vergänglich ist, aber durch Feuer in seiner Echtheit erprobt wird und sich euch zum Lobe, zur Ehre und zur Verherrlichung bei der Offenbarung Jesu Christi erweisen. Ihn habt ihr lieb, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher und verklärter Freude entgegen, weil ihr das Erbteil eures Glaubens davontragt, nämlich die Errettung eurer Seelen. In Betreff dieser Errettung haben die Propheten nachgesonnen und nachgeforscht, die von der euch zugedachten Gnade geweissagt haben, indem sie ausfindig zu machen suchten, welche oder was für eine Zeit es sei, auf welche der in ihnen wirkende Geist Christi hinwies, wenn er ihnen die für Christus bestimmten Leiden und seine darauf folgende Verherrlichung im Voraus bezeugte. Dabei wurde ihnen geoffenbart, dass sie durch ihren Dienst nicht sich selbst, sondern euch eben das vermitteln sollten, was euch jetzt durch die Männer verkündigt worden ist, die euch die Heilsbotschaft in der Kraft des vom Himmel hergesandten Heiligen Geistes gepredigt haben. Dinge, in welche auch die Engel gern hineinschauen möchten. Ich möchte gerne, bevor wir mit der Predigt einsteigen, noch beten. Ihr dürft gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort lebendig ist und damals den Zuhörern Gnade und Frieden bringen soll, den es ihnen sicherlich auch gebracht hat und ja auch heute noch dieselbe Kraft hat. Bitte hilf mir, wenn ich dein Wort auslege, dass ich es richtig tue und hilf uns allen auch beim Zuhören und Umsetzen dessen, was wir verstehen dürfen. Amen. Gestern Abend kam es in der Jugend das Gespräch auf, wer denn heute predigt. Dann habe ich gesagt, das bin ich. Dann hat gleich einer gemeint, ach, gibt es wieder 3 Punkte? Ich habe gesagt, nein, diesmal gibt es keine 3 Punkte. Ja, gibt auch keine 2 Punkte. Sondern ich habe mir schwer getan, das in 2 oder 3 Punkte irgendwie aufzuteilen. Ich möchte zwar schon 2 Punkte so genauer anschauen, aber das sind keine strikt getrennten Punkte. Aber die 2 Themen, die immer wieder hervorleuchten, werden sein, einmal die herrliche Hoffnung der Christen und dann auch die Herausforderung, als Christ zu leben. Diese 2 Dinge kommen immer wieder vor. Und die Predigt selber habe ich genannt, mit Hoffnung durchs Leben. Genau, schon der Gruß in Vers 1, der zeigt uns etwas von der Herausforderung, der wir als Christen gegenüberstehen. Weil Petrus richtet seinen Brief ja an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Mit diesen Fremdlingen, das sind eben die Christen gemeint, deshalb, weil sie Fremdkörper der Welt sind. Und für das Wort Zerstreuung, das da steht im Griechischen das Wort Diaspora. Und das kennt ihr sicherlich auch, das wird normalerweise verwendet für die Juden, die nicht im Kernland Israel leben, sondern irgendwie verstreut über die ganze Welt. Das sind die Juden in der Diaspora, die eben damals durch verschiedene Kriege, die gegen Israel geführt wurden, zerstreut wurden und ja nicht mehr dort leben, wo sie eigentlich hingehören. Sie sammeln sich jetzt wieder, aber die, die zerstreut sind, sind die in der Diaspora. Und genau in dieser Zerstreuung, da leben auch die Christen. Also das muss jetzt hier nicht zwingend sich um jüdische Gläubige handeln, an die er schreibt, also um Christen, die ehemals Juden waren und sich zu Christus hin bekehrt haben, sondern er kann einfach auch allgemein hier damit die Christen meinen, die durch verschiedene Umstände zerstreut wurden und jetzt an verschiedenen Orten leben, die mehr durch Verfolgung teilweise auch zerstreut wurden. Denn wenn wir uns an die Apostelgeschichte zurückerinnern, dann wissen wir ja, die erste christliche Gemeinde, die ist in Jerusalem entstanden, dort, wo Jesus auch gestorben und auferstanden ist. Und am Anfang waren sie alle sehr einmütig beieinander, bis dann irgendwann Verfolgung aufkam und sich die Gläubigen ja, zerstreuen mussten, fliehen mussten und sich dann an verschiedenen Orten in Israel, Samaria, in den umliegenden Ländern niedergelassen haben. Aber dieses Zerstreuen, das war gleichzeitig auch ein Ausstreuen, ähnlich so wie wenn ein Bauer, zumindest früher, ausging und den Samen auf das Feld geworfen hat. So wurden auch die Christen ausgestreut, um woanders wieder Zeugnis zu sein für ihren Heiland. Und genau das haben sie auch gemacht. Sie haben von ihm erzählt und Menschen sind zum Glauben gekommen. Wir sehen also schon in diesem ersten Vers haben wir irgendwie ja, beides drin. Einmal die Hoffnung der Christen, die Hoffnung auf die Auferstehung, die sie dann auch gepredigt haben, sicherlich in ihrer Zerstreuung, aber auch die Herausforderung, dass sie eben ihren angestammten Ort verlassen mussten und woanders hinzogen. Im Vers 2, da lesen wir dann schon was von der Vorersehung Gottes, von der Vorersehung Gottes, des Vaters, der die Gläubigen auserwählt hat. Und wenn ihr jetzt ähnlich gestrickt seid wie ich, dann hört ihr schon, wie sich hier langsam, aber sicher so eine theologische Diskussion über die Auserwählung anschleicht. Also wie ist es denn genau? Haben wir denn als Menschen überhaupt einen freien Willen oder ist sowieso alles vorherbestimmt? Wenn wir einen freien Willen haben, widerspricht es dann nicht irgendwie doch der Souveränität Gottes? Wie genau funktioniert das mit der Auserwählung? Da gibt es viele Fragen auf diesem Gebiet. Und es gibt noch mehr Antworten auf diese vielen Fragen und leider werfen viele von diesen Antworten wieder neue Fragen auf. Also es ist ein sehr, sehr großes Fass, wenn wir das aufmachen mit der Auserwählung. Klar ist, die Bibel zeigt uns beides. Sie zeigt einmal, Gott hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Deswegen können wir glauben. Aber sie zeigt uns auch, Menschen müssen sich ganz persönlich auch entscheiden, Christus anzunehmen, sonst werden sie nicht gerettet. Und für uns ergeben sich da viele Fragen draus. Wir kriegen das teilweise nicht zusammen, verstehen das mit unserem Verstand nicht so ganz, können es nicht nachvollziehen. Aber für Gott ist es offensichtlich kein Problem. Und für uns wird es eines Tages auch mal kein Problem mehr sein, nämlich dann, wenn wir am Ziel angekommen sind, dann werden wir keine Fragen mehr haben und auch diese Frage verstanden haben. Gut. Ich möchte keine theologische Diskussion aufmachen, wir gehen zurück zu unserem Vers 2. Denn Petrus wollte nämlich mit dieser Bemerkung auch keine theologische Diskussion irgendwie vom Zaun brechen, sondern er wollte seinen Lesern Mut machen. Ja, ihr lebt in der Zerstreuung, ja, es gibt Schwierigkeiten und Verfolgung, aber ihr seid eben keinem blinden Schicksal ausgeliefert, sondern ihr seid in der Hand Gottes des Vaters, der euch auserwählt hat. Und diesen Gott, den lobt Petrus dann auch in den Versen 3 bis 5, wo er schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die bereit steht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also durch die Auferstehung Jesu, da haben wir als Christen heute schon eine lebendige Hoffnung. Und ich denke, für Petrus war das Ganze nochmal persönlicher, weil er ja schon Jünger Jesu war, als Jesus noch auf dieser Erde gelebt hat. Also für ihn war dieses, wenn er hier von dieser Hoffnung schreibt, war das nochmal viel greifbarer als für uns heute, die wir ja doch einen gewissen zeitlichen Abstand haben zu dem allem, was da geschehen ist. Denn Petrus und die anderen Jünger, die hatten ja ihr altes Leben, ihren Beruf, ihre Freunde, ihre Bekannten, ihre Verwandten zurückgelassen, um mit Jesus durch Israel zu ziehen. Da waren sie gerade fertig mit Fischen, dann kommt Jesus vorbei, beruft sie und sie lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Dann waren sie 3 Jahre lang in seiner Nähe. 3 Jahre lang haben sie ihn kennengelernt, die haben seine Predigten gehört, die haben die Wunder gesehen, die er getan hat, wie er Blinden die Augen geöffnet hat, Lahme wieder gehen konnten, Tote wieder lebendig wurden. Und sie haben immer mehr diese Gewissheit gewonnen, ja, dieser Jesus, der ist tatsächlich der verheißene Messias. Und Petrus selbst hat es ja bezeugt in Johannes 6, 68 und 69, als Jesus von einigen anderen Jüngern verlassen, da fragt er seine, die da sind, wollt ihr nicht auch gehen? Und dann sagt Petrus diese ganz bekannten Worte, Johannes 6, 68 und 69, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben den Glauben und die Erkenntnis gewonnen, dass du der Heilige Gottes bist. Also das war ihre Hoffnung, sie haben Jesus als diesen Messias erkannt. Und dann kam Karfreitag, Jesus wurde verhaftet, er wurde gekreuzigt und dann war ihre Hoffnung irgendwie dahin. Und wenn man sich das vorstellt, 3 Jahre lang wurde die Hoffnung immer, dann wird Jesus verhaftet und stirbt einen elenden Tod am Kreuz. Wie schrecklich muss das für die Jünger gewesen sein, dort am Kreuz ihre Hoffnung sterben zu sehen. Aber wir wissen, Karfreitag ist nicht ein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. An Ostersonntag kam die Auferstehung. Und mit der Auferstehung Jesu ist auch die Hoffnung der Jünger wieder auferstanden. Und wenn Petrus hier in seinem Brief also schreibt, dass Gott uns, also wenn er schreibt, dass Gott uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, dann war das für ihn nicht einfach irgendeine theologische Wahrheit, die er seinen Lesern mitgeben wollte, sondern das war für ihn das, was er selbst hautnah erlebt hat. Für ihn ist am Ostersonntag auch seine Hoffnung mit auferstanden. Und ich glaube, diese Tatsache der Auferstehung, das war seine Kraftquelle und das gab ihm auch die Gewissheit, dass er selber auferstehen würde und dieses unvergängliche, unbefleckte und unverweltliche Erbe im Himmel eines Tages antreten wird. von dem er hier auch seinen Lesern schreibt. Und ich wünsche es auch uns, dass für uns die Auferstehung Jesu nicht einfach eine theologische Tatsache bleibt, nicht einfach ein Fakt, den wir glauben, sondern dass es wirklich unsere feste Überzeugung, unsere Zuversicht wird und dass es uns Hoffnung gibt. Etwas, das uns antreibt und uns Mut gibt für unseren Alltag. Und Petrus schreibt von einem Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird. Und mit diesem Himmel, in dem das Erbe aufbewahrt wird, damit ist nicht der Himmel gemeint, an dem die Vögel fliegen, auch nicht der, an dem die Sterne stehen, sondern der Himmel, damit ist der Ort gemeint, an dem Gott wohnt. Und dieser Ort, an dem Gott wohnt, der ist außerhalb von Raum und Zeit. Das heißt, er ist nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Und deshalb ist dieses Erbe, das dort aufbewahrt wird, unvergänglich, unverwelklich und auch unbefleckt. Es liegt sozusagen im Safe Gottes bereit und kein Anwalt oder irgendein missgünstiger Miterbe kann uns das irgendwie streitig machen. Auch stehlen kann es niemand, weil Gott selber auf dieses Erbe aufpasst. Der amerikanische Bibellehrer William MacDonald, der schreibt zu diesem Erbe: Unvergänglich bedeutet, dass es niemals dem Verfall unterliegen, zerbrechen oder vergehen kann. Es ist gegen den Tod gesichert. Unbefleckt bedeutet, dass das Erbe selbst in vollkommenem Zustand erhalten wird. Keine Trübung, keine Flecken können seine Reinheit beeinträchtigen. Es ist gegen die Sünde gesichert. Unverwelklich bedeutet, dass sein Wert niemals abnimmt, auch nicht seine Herrlichkeit oder seine Schönheit. Es ist gegen die Zeit gesichert. Aber was ist dieses Erbe eigentlich? Es ist das ewige Leben in Gottes Herrlichkeit. Es ist die Vollendung, die höchste Erfüllung, die wir finden können. Wir werden Anteil an Gottes himmlischer Welt haben. Wir werden ungetrübte Gemeinschaft mit Gott haben. Es werden keine Wünsche und Sehnsüchte mehr offen bleiben. Es wird einfach nur herrlich, schön und vollkommen erfüllend sein. Und wenn wir dann dort sind, dann werden wir merken, dass die menschlichen Worte, mit denen ich gerade versuche, das irgendwie zu beschreiben, dass die lange nicht ausreichen, um zu beschreiben, wie wunderbar herrlich dieses Erbe eigentlich ist. Und dieses Erbe, das liegt bereit im Himmel, um an uns geoffenbart zu werden. Im Hier und Jetzt wissen wir, wenn wir Christen sind, wenn Christus Herr unseres Lebens ist, wenn er uns unsere Schuld vergeben hat, dann wissen wir, dass dieses Erbe für uns bereit liegt und dass wir es antreten werden. Aber es ist noch nicht in unserem Besitz. Genauso wie ein irdisches Erbe ja auch erst dann in den Besitz des Erben kommt, wenn das Testament eben vollstreckt wird. Und das ist auch die Spannung, in der wir Christen leben in dieser Welt. Wir wissen, es wartet ein herrliches Erbe auf uns, aber wir können jetzt noch nicht vollumfänglich darüber verfügen. Aber schön ist, dass Gott nicht nur das Erbe im Himmel für uns bewahrt, sondern auch uns für dieses Erbe bewahrt. Und genau dieses Bewahrtwerden, das hat Petrus ja auch erlebt als Jünger Jesu. Weil in dieser Zeit zwischen Karfreitag und Ostersonntag, also zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung, da hätten sich die Jünger zerstreuen können, weil eben ihre Hoffnung dort am Kreuz gestorben war. Aber Gott hat sie davor bewahrt, bis sie dann den Auferstandenen gesehen haben und damit auch ihre Hoffnung wieder neues Leben bekommen hat, ihre Hoffnung auferstanden ist. In Lukas 22, 32 hat Jesus zu Petrus gesagt, Lukas 22, 32, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Petrus wurde also bewahrt in seinem Glauben durch Gott. Und so wie Petrus in der Zeit dieser Glaubensprüfung bewahrt wurde, so kann Gott auch uns bewahren, damit wir eben nicht durch irgendwelche Umstände davon abgehalten werden, unser himmlisches Erbe anzutreten. Und Paulus drückt diese Gewissheit in Römer 8, 38, 39, ganz bekannte Verse, folgendermaßen aus: Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wie dankbar können wir sein, dass wir so einen Gott haben, der dieses Erbe für uns bewahrt und der uns auch bewahrt, damit wir dieses Erbe antreten können. Und mit dieser Gewissheit dürfen wir, ja, mit dieser Gewissheit im Gepäck dürfen wir durchs Leben gehen. Und im Leben gibt es ja so manche Herausforderungen für unseren Glauben. Als Christ zu leben bedeutet nicht, dass eben immer alles glatt läuft und dass wir vor allem bewahrt bleiben und es nur wie so ein schöner Sonntagsspaziergang ist. Leben als Christ, ja, kann auch bedeuten, dass wir durch richtig schwere Zeiten gehen. Sepp hat vorher für die Geschwister Nordkorea gebetet. Die wissen auch, was es bedeutet, durch wirklich schwere, schwere Zeiten zu gehen. Petrus und fast alle Jünger, die wurden um ihres Glaubens willen verfolgt und letztlich hingerichtet. Auch sie wussten, was es bedeutet, Christus nachzufolgen und auch Schwierigkeiten dafür in Kauf zu nehmen. Die ganze Geschichte der Gemeinde Jesu ist gesät von Menschen, die um ihres Glaubens willen gelitten haben oder sogar gestorben sind. Und Petrus schreibt hier in diesem Brief, dass solche Nöte und Schwierigkeiten kein Versehen sind, sondern dass der Glaube dadurch geprüft wird. Genauso wie ja auch Gold im Feuer gereinigt oder geläutert wird. Und ein echter Glaube, der wird solche Feuerproben bestehen und sogar noch gestärkt aus diesen Feuerproben hervorgehen. Hier, in diesem kurzen Leben, da prüft Gott unseren Glauben. Hier können wir ihm zeigen, dass wir ihm vertrauen und ihm folgen, auch dann, wenn wir seine Wege mal nicht verstehen. Und so wie ein kleines Kind seinen Eltern vertraut, dürfen wir unserem Vater im Himmel vertrauen. Bei mir zu Hause stehen viele Bücher im Bücherschrank. Viele davon habe ich nicht gelesen. Und eins, das ich auch nicht gelesen habe, hat den schönen Titel »Was du im Himmel nicht mehr tun kannst«. Wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber es geht ja teilweise um Evangelisation, weil man zum Beispiel im Himmel nicht mehr evangelisieren oder missionieren kann. Im Himmel wird es nur noch Gläubige geben. Da kann man niemand mehr zum Glauben führen. Und ich denke, was wir im Himmel auch nicht mehr tun können, ist zu hoffen oder zu vertrauen, weil wir müssen nicht mehr hoffen und vertrauen, weil wir bereits vom Glauben zum Schauen gekommen sind. Wir haben bereits die Erfüllung dessen, auf das wir vertraut haben im Himmel. Das heißt also, in unserem ganzen Leben, das wir haben, und das beginnt irgendwann und hat kein Ende, weil es ja ewig, ewig weitergeht, in diesem Leben, das wir haben, haben wir nur in diesen kurzen Erdenjahren überhaupt die Chance zu glauben und zu vertrauen. Nur hier in diesen paar Jahren kann unser Glaube geprüft werden und sich als echt erweisen. Das heißt also, Anfechtung, Versuchung, Trübsal, schwere Dinge sind einerseits eine Chance, unseren Glauben zu leben und dadurch Jesus Ehre zu geben. Und sicherlich, wenn man drinsteckt, dann sieht man das nicht immer als ein Vorrecht, oh, wie schön ist es, dass ich leiden darf. Und darum gibt es auch noch einen anderen Aspekt. Das Schöne, das Wunderbare für uns, die Hoffnung ist ja, dass dieses Leben eben, diese paar Jahre, die wir auf dieser Erde sind, eben nur ein verschwindend geringer Anteil unseres ganzen ewigen Lebens sind. Wir dürfen wissen, dass es mit der Anfechtung, mit Versuchung, mit Trübsal irgendwann ein Ende haben wird. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann dürfen wir uns jetzt schon darüber freuen, dass unsere Seelen gerettet sind und dass wir dieser Herrlichkeit entgegengehen. Unsere Körper, die sind noch in dieser Welt, haben noch zu kämpfen mit dem, was alle Menschen zu kämpfen haben, mit Krankheit, mit Sünde. Wir alle gehen dem Tod entgegen, aber in der Auferstehung wird es anders sein. Da wird auch der Leib verherrlicht sein. Und dann wird Sünde, Krankheit, Not, Leid, Tod keine Rolle mehr spielen. Wird es nicht mehr geben. Petrus schreibt noch von den Propheten ab Vers 10. Und die haben vieles von dem vorausgesehen, was durch Christus geschehen ist. Aber sie konnten das alles noch nicht richtig einordnen. Es war für sie noch in der Zukunft, es war irgendwie ein Stück weit verschwommen. Sie haben es nicht so ganz richtig einordnen können. Wir heute, wir haben das Vorrecht, zurückschauen zu können auf das, was Jesus getan hat. Wir haben das ganze Bild. Und wir wissen, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und weil er tatsächlich auferstanden ist, können wir sicher sein, dass wir, wenn wir ihm vertrauen, auch mit ihm auferstehen werden. Amen.